Zu einer weiteren Ausgabe der Katechismusreihe bei Radio Horeb begrüßt Sie Monika Barget. Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Bleibt daher fest und lasst euch nicht von Neuem das Joch der Knechtschaft auflegen. Kommt Ihnen diese Botschaft bekannt vor? Nein, in unserer heutigen Sendung geht es nicht um Revolutionen, Demonstrationen oder Klassenkampf. Denn der Aufruf an die Brüder, die Freiheit zu verteidigen, steht ausgerechnet in der Bibel, genauer gesagt im 5. Kapitel des Galaterbriefes. Der Autor dieses Briefes, der Apostel Paulus, ist nicht als Staatsmann oder Sozialreformer in die Geschichte eingegangen, sondern als Prediger und treuer Diener der frühchristlichen Gemeinden. Wenn man sein Leben betrachtet, dann merkt man schnell, dass die Freiheit, von der er spricht, nicht die Freiheit ist, für die in der Weltgeschichte millionenfach Blut vergossen wurde. Denn im gleichen Kapitel seines Briefes an die Gemeinde in Galatien heißt es auch: Nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Freiheit steht also im christlichen Glauben in enger Verbindung mit Dienst und damit mit Verantwortung. Ein klarer Widerspruch? So könnte man meinen. Was wirklich dahinter steckt, das steht im Katechismus der katholischen Kirche in Nummer 1730 bis 1748 auf den Seiten 463 bis 466 in der deutschsprachigen Buchausgabe. Für alle, die bisher keinen Katechismus zu Hause haben oder keine Zeit finden, ihn zu lesen, fasst heute Pfarrer Dr. Hildebrand, Priester des Opus Dei und Pfarrer der Gemeinde St. Pantaleon in Köln, die Lehrmeinung der katholischen Kirche zusammen. Grüß Gott, Herr Pfarrer Dr. Hildebrand.
Ich grüße Sie ganz herzlich. Die große Freiheit, wer von uns hat nicht schon als Kind von ihr geträumt? Vielleicht abends im Bett oder an einem sonnigen Sommertag auf einer Wiese liegend. Frei sein wie ein Vogel, alles einfach zurücklassen und dann alles tun und lassen können, ohne die mahnende oder verbietende Stimme von Vater und Mutter. Einfach frei sein, schwerelos, ohne das Gewicht des eigenen Körpers, der einen immer wieder nach unten zieht und festhält, am liebsten mit Engelsflügen ausgestattet und dann beliebig und ungebunden durch die Lüfte fliegen, hin zum Mond und von dort bis zu den Sternen. So haben wir es uns vielleicht vorgestellt. Oder freischwebend wie ein Fisch im Wasser, mühelos hinab in die dunkle, faszinierende Tiefe gleiten und dann wieder hinauf den wärmenden Sonnenstrahlen entgegen. Mit urtümlicher Sehnsucht, die etwas Geheimnisvolles an sich hat, haben wir uns vielleicht gewünscht, dass es doch so sein könnte, ohne Unterlass Schlittschuh laufen, unbefristet frische Limonade trinken oder mit der U-Bahn kreuz und quer durch alle Großstädte der Welt fahren. Aber schon als Kinder waren wir klug genug. Wir haben gewusst, das ist ein schöner, ein allzu schöner, aber in dieser Weise leider nicht durchführbarer Traum ist, der so nie Wirklichkeit werden würde. Der Mensch sehnt sich nach Freiheit. Er empfindet in sich den Wunsch, frei von äußeren und frei von inneren Zwängen handeln und sich entfalten zu können. In einem gewissen, sogar überraschend großen Maß ist der Mensch auch frei. Dem kindlichen Traum von Freiheit entspricht eine Wirklichkeit, die faszinierend ist. Wohl anders als im kindlichen Traum, aber zugleich größer und beglückender. Der Mensch kann in dieser Freiheit wachsen, er kann sie aber auch verlieren. Auch das gehört zur Freiheit. Wie weit der Mensch das aus sich selber vermag oder hier auf fremde Hilfe angewiesen ist, das ist dann noch einmal eine Frage. Um der Wirklichkeit menschlicher Freiheit näher zu kommen, müssen wir zuerst besser verstehen, was Freiheit und Freisein eigentlich bedeuten. Auch ein Hund ist irgendwie frei. Er kann der Trillerpfeife des Herrn folgen. Er kann aber auch den aufgescheuchten Hasen attraktiver finden und die Jagd nach dem geschickten Hakenschläger seinem aufgeregt trillenden Herrchen vorziehen. Zwischen der Freiheit des Hundes und unserer Freiheit als Mensch besteht ein elementarer Unterschied. Der Hund folgt angeborenen oder eindressierten Instinkten. Wir Menschen hingegen können unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche und unsere Sehnsucht, die von innen oder von außen kommenden Reize, Impulse, Anregungen und Instinkte reflektieren. Anders als ein Tier haben wir etwas, was wir Verstand nennen. Die Reflexion als Verstandesleistung schafft Abstand. Abstand ermöglicht über die unmittelbaren Reize und Impulse hinaus mittels der Vernunft auch anderes und weitaus mehr wahrzunehmen. So ermöglichen Abstand und Reflexion eine bewusste, eine überlegte Abwägung zwischen Gütern, die weitaus zahlreicher und jenen übergeordnet sind, von denen ein unmittelbarer Reiz oder Impuls ausgeht. So müssen wir dem primären Impuls oder Anreiz auch dann nicht folgen, wenn er sich ungemein stark, verlockend oder scheinbar unwiderstehlich aufdrängt. Durch Abstand und Reflexion und damit durch die Vernunft kann der Mensch umfassender wählen und entscheiden. Die Vernunft öffnet Blick und Wahrnehmung über die jeweilige Situation hinaus, zumindest in einem bestimmten Maß, auf das Ganze hin. Ein Hund hingegen, wie all die anderen Lebewesen, ist dazu nicht in der Lage. Deshalb sagen wir, die Freiheit des Hundes ist instinktgesteuert. In seiner Entscheidungsfreiheit gibt es nichts im eigentlichen Sinn Vernünftiges. Ein Hund kann sich nur instinktiv für das entscheiden im uneigentlichen Sinn des Wortes, was seine Sinne wahrnehmen und was sich unreflektiert als das zweckmäßigere, attraktivere oder einfachere erweist. Wie im genannten Beispiel, dem lockenden Ruf der Trillerpfeife oder dem aufgescheuchten Hasen zu folgen. Die Freiheit des Menschen hingegen ist vernunftgesteuert. Sie kann und sollte es zumindest sein. So kann ein hungriger Hund nicht anders als gierig nach der dicken Wurst schnappen. Der hungrige Mensch muss das nicht. Er spürt nicht nur seinen Hunger. Er sieht nicht nur die Wurst. Er sieht noch vieles andere, weil er, anders als der Hund, auch mit seiner Vernunft wahrnimmt. Etwa eine nicht weniger hungrige Mutter mit ihrem Säugling, denen er den Vortritt geben und sich selber heroisch zurückhalten kann.
In unserer Katechismusstunde heute sprechen wir über die menschliche Freiheit, die der Katechismus der katholischen Kirche in Nummer 1730 bis 1748 beschreibt. Unser Gast ist Pfarrer Dr. Volker Hildebrand aus Köln. Wir freuen uns auf den zweiten Teil seines Vortrags.
Hier nun wird ein erstes deutlich. Die Freiheit des Menschen reicht so weit wie seine Vernunft bzw. seine vernunftgemäße Wahrnehmung. Darin liegt die Würde des Menschen begründet, in seiner Vernunft, durch die er in der Lage ist, sich um ein fast unendliches, freier und ungebundener zu bewegen und zu entscheiden als jedes andere Lebewesen. Diese Fähigkeit, sich mittels von Vernunft frei und ungebunden bewegen und entscheiden zu können, wird Wille genannt. Vernunft und Wille sind die zwei Fähigkeiten, die den Menschen vom Tier und allen anderen Lebewesen unterscheiden und die seine besondere Würde begründen. Der Katechismus der katholischen Kirche drückt das so aus: Gott hat den Menschen als vernunftbegabtes Wesen erschaffen und ihm die Würde einer Person verliehen, die aus eigenem Antrieb handelt und über ihre Handlungen Herr ist. Da haben Sie das Wesentliche, was die Würde des Menschen ausmacht und Ausdruck seiner Seele ist, Vernunft und Wille, die eine souveräne Entscheidung aus eigenem Antrieb ermöglichen. Gott wollte nämlich dem Menschen der Macht der eigenen Entscheidung überlassen. So lesen wir im biblischen Buch Jesus Sirach. So definiert dann der Katechismus der katholischen Kirche Freiheit als die in Verstand und Wille verwurzelte Fähigkeit, zu handeln oder nicht zu handeln, dieses oder jenes zu tun und so von sich aus bewusste Handlungen zu setzen. Durch den freien Willen kann jeder über sich selbst bestimmen. Interessant ist nun, was da im Katechismus zusätzlich noch steht. Da heißt es, durch seine Freiheit soll der Mensch in Wahrheit und Güte wachsen. Aus eigener Erfahrung weiß jeder, dass der Mensch seine überlegene Freiheit verliert, wenn er nicht vernunftgemäß, sondern zunehmend triebgesteuert wie ein Tier handelt. Hält dieser Zustand durch Wiederholung an, verliert die Herrschaft der Vernunft an Einfluss und Kraft. Der Mensch verliert dann an der ihm eigentümlichen, umfassenden Freiheit. Er wird unfrei und agiert im Äußersten nur noch nach der Instinktfreiheit, die einem Tier, nicht aber dem Menschen entspricht. Was das Tier an Gutem im biologisch-somatischen Sinne erstrebt, liegt auf einer weit untergeordneten Ebene, als das zudem noch geistig-seelische und damit weitaus umfassendere Gute, das der Mensch erstrebt. Wenn der Mensch im Extremfall zum Tier wird, dann handelt er in keinerlei Weise mehr gut, sondern nur noch böse, insofern mit Bösem immer ein Mangel an Gutem gemeint ist. Hier nun wird deutlich, dass es Freiheit nur dort gibt, wo es auch das Gute gibt. Genauer gesagt, die Freiheit steht mit dem Guten oder dem Wahren in einer gegenseitigen Wechselbeziehung. Zum einen soll der Mensch, wie es der Katechismus sagt, durch seine Freiheit in Wahrheit und Güte wachsen. Die Freiheit dient also der Wahrheit und dem Guten und gewährt sie. Zum anderen gilt auch, was der Katechismus an anderer Stelle sagt. Je mehr man das Gute tut, desto freier wird man. Damit gilt dann auch das Umgekehrte. Je mehr man das Böse tut, desto unfreier wird man. Zwei parallele Feststellungen, die von der täglichen Erfahrung gedeckt sind. So also dient zum einen die Freiheit der Wahrheit bzw. dem Guten und gewährt sie. Zum anderen gewähren die Wahrheit und das Gute Freiheit, wie es dann auch Christus bei Johannes sagt, die Wahrheit wird euch befreien. Wir haben hier grundlegende Zusammenhänge zwischen dem Wahren und Guten und der Freiheit ins Licht gehoben. Wir fassen zusammen. Wiederholt Gutes tun schärft das vernünftige Bewusstsein. Es prägt den Charakter und schenkt eine immer größere Freiheit. Wiederholt Böses tun bewirkt das Gegenteil. Es prägt ebenfalls den Charakter, aber im umgekehrten Sinn und mindert deshalb zunehmend die Freiheit. Wir können das auf die Kurzformel bringen. Gutes macht frei, Böses aber unfrei. Diese beiden Eckpunkte, das Gute und das Böse, gehören somit wesentlich zur Freiheit des Menschen in dem Sinn dazu, dass man frei ist für das Gute, wenn man zugleich frei ist von dem Bösen. Gleichzeitig bringen das Gute Freiheit und Freiheit wiederum Gutes hervor. Diese fundamentalen, wechselseitigen Beziehungen zwischen dem Guten bzw. dem Wahren und der Freiheit werden oft übersehen, obwohl sie zu den elementaren Erfahrungen des Lebens gehören. Freiheit wird heute oft reduktionistisch nur als die Freiheit verstanden, etwas auswählen zu können. Für viele gilt es bereits als Inbegriff von Freiheit, dass man wählen kann, in die Disco zu gehen oder den ganzen Sonntag auszuschlafen. Grundlegender und wichtiger als die Wahlfreiheit ist die fundamentale Freiheit. Sie wird so genannt, fundamentale Freiheit, weil sie es ermöglicht und Fundament dafür ist, frei zu wählen. Freiheit liegt als fundamentale Freiheit vor, wenn man frei ist für das Gute und damit zugleich frei ist von dem Bösen. Sie ist also wesentlicher und wichtiger als Wahlfreiheit. Damit kann zugleich die Wahlfreiheit nicht länger mit Beliebigkeit gleichgesetzt werden, wie man das heute gerne tut. Auch die Wahlfreiheit ist immer an das Gute gebunden und setzt mit dem Guten auch Wahrheit voraus. Wahlfreiheit gibt es nur dort, wo sie nicht durch das Böse, etwa in einer Diktatur, eingeschränkt wird oder wo sie sich nicht durch die Wahl des Bösen selber einschränkt. Es war bereits von dem Extrem die Rede, wo der Mensch zum Tier wird. Sollte er sich sogar bewusst dazu entscheiden, zum Tier zu werden, dann missbraucht er seine Freiheit unter aller Würde und gibt als Sklave der Sünde seine Freiheit zugleich auf. Mit dem Katechismus Nummer 1733 fassen wir all das noch einmal zusammen. Dort steht: Wahre Freiheit gibt es nur im Dienst des Guten und der Gerechtigkeit. Die Entscheidung zum Ungehorsam und zum Bösen ist ein Missbrauch der Freiheit und macht zum Sklaven der Sünde. So viel zur wechselseitigen Beziehung von Freiheit und Gutem, beziehungsweise von Freiheit und Wahrheit. Die scheinbare Zirkularität, dass die Freiheit das Gute voraussetzt und es zugleich fördert und ihm dient, wird als nicht widersprüchlich schon im alltäglichen Leben so erfahren. Die philosophische Analyse und Durchdringung würde hier jedoch zu weit führen.
Sind Freiheit und Verantwortung ein Widerspruch? Im Katechismus der katholischen Kirche steht in Nummer 1739, dass die Freiheit des Menschen begrenzt und fehlbar ist. Aber es heißt auch, je mehr man das Gute tut, desto freier wird man. Was das für ein christliches Leben bedeutet, hören wir heute im Impuls von Pfarrer Dr. Volker Hildebrand aus Köln.
Überraschend ist nun, dass in diesem Zusammenhang die Entscheidung zum Ungehorsam und zum Bösen als ein Missbrauch der Freiheit bezeichnet wird. Hier wird nun ein zweites angesprochen, was im Ganzen von Freiheit und Gutem von großer Bedeutung ist. Als erstes Wichtigstes hatten wir festgestellt, dass die Freiheit des Menschen so weit reicht wie seine Vernunft. Hier nun kommt ein zweites in den Blick. Zur Freiheit gehört Gehorsam. Das ist der Hammer, nicht wahr? Mehr noch, Gehorsam macht frei. Aber so erstaunlich und überraschend ist das nach all den bisherigen Entdeckungen jetzt gar nicht mehr. Nur wenn ich die Freiheit zurückbinde an das Wahre und Gute, kann sie sich entfalten. In diesem Sinne gehört zur Freiheit Gehorsam. Anders erklärt: Die Freiheit muss dem Wahren und Guten gehorchen. Nur dann blüht sie auf und öffnet den Raum einer Wirklichkeit, die anders, aber zugleich größer und beglückender ist als jener kindliche Traum von grenzenloser Freiheit, von dem wir anfangs gesprochen haben. Die faszinierende Reichweite und Größe dieser Freiheit ist nur mit und in Gott möglich. Zum einen ist es dem Menschen versagt, alles und das Ganze zu erkennen, zu überblicken und zu begreifen. Das kann nur Gott. Schon von daher bleibt die uns aus eigener Kraft mögliche Freiheit auf die Reichweite unserer Vernunft, auf die Reichweite unseres Erkennens und Begreifens beschränkt. Zum anderen ist das Gute wie das Wahre mit Gott identisch. In dem Maß, wie der Mensch durch Gottes Gnade und das persönliche Beten als Antwort darauf in Gott eintaucht und sich in ihn versenkt, in dem Maß, wie er Gott gehorsam ist, ihn anbetet und ihn einatmet, In Demas erfährt der gläubige Mensch eine Freiheit und Befreiung, die das irdische Maß übersteigt und endzeitlichen Charakter hat. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, schreibt Paulus an die Galater. Und an die Römer berichtet er, was er am eigenen Leben erfahren hat. Schon jetzt rühmen wir uns der Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Auch die Korinther hat berührt, als Paulus ihnen und damit auch uns erklärte, wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Der Katechismus der katholischen Kirche bringt es unumwunden auf den Punkt. Die Freiheit erreicht dann ihre Vollendung, wenn sie auf Gott, unsere Seligkeit, ausgerichtet ist. Und im nächsten Abschnitt wird resümiert, solange sich die Freiheit nicht endgültig an Gott, ihr höchstes Gut, gebunden hat, liegt in ihr die Möglichkeit, zwischen Gut und Böse zu wählen, also entweder an Vollkommenheit zu wachsen oder zu versagen und zu sündigen. Zwischen den Zeilen ist wiederholt auch deutlich geworden, dass die Freiheit die im eigentlichen Sinn menschlichen Handlungen kennzeichnet und dass sie Lob oder Tadel, Verdienst oder Schuld nach sich zieht. Menschliche Freiheit ist also in jedem Fall an eine ihr entsprechende Verantwortung gebunden. Der Mensch ist für seine Taten verantwortlich, soweit sie willentlich sind. Wir haben indirekt auch dargelegt, dass ein Fortschritt in der Tugend, im Erkennen des Guten und in der Askese die Herrschaft des Willens über das Tun stärken. Aus diesem Grunde verbindet der heilige Paulus die frohmachende Botschaft, dass Jesus uns zur Freiheit befreit hat, mit der eindeutigen Aufforderung: Nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Es war mir ein Anliegen, etwas Licht in diese Freiheit zu bringen, die erst im Gehorsam ihre ganze Fülle entfaltet und erst im Dienen ihre Größe erfahrbar werden lässt. Vor 1600 Jahren hat der große heilige Augustinus einmal darauf hingewiesen, was sich aufgrund der damaligen gesellschaftlichen Verhältnisse noch unmittelbar und direkt beobachten ließ. Der Gütige ist frei, sagt Augustinus, auch wenn er ein Sklave ist. Der Böse ist ein Sklave, auch wenn er ein König ist. Man wird frei, wenn man sich mit Gottes Gnade darum bemüht, Herr über sich selber zu sein. All die anderen Herrschaften bleiben dann außen vor als Fremdherrschaft, welche die eigene und vor allem innere Freiheit nicht bezwingen kann. Diese innere und unbezwingbare Herrschaft wird dann einmal für immer sein, bei Gott nämlich, und dann noch endgültig und ohne jede Fremdherrschaft das Leben in der Gemeinschaft der Heiligen bestimmen. Was du liebst, lass frei, rät der Weisheitslehrer Konfuzius. Klammere dich nicht daran. Kommt es zurück, gehört es dir für immer. Wir haben diese Sendung begonnen mit unseren schönen Erinnerungen an die Träume von Freiheit, denen wir uns als Kinder hingegeben haben. Heute erklärt sich mir das so: Gott lässt uns als Kinder Freiheit träumen, damit wir dann als Erwachsene erleben dürfen, zu welch großer Freiheit wir von ihm berufen sind, die er jenen bereitet hat, die ihn lieben.
Vielen Dank, Herr Pfarrer Dr. Hildebrand, dass Sie uns die menschliche Freiheit in ihrer Größe und Schönheit näher gebracht haben, ohne uns aber über die Grenzen und Bedrohungen hinwegzutäuschen. Sie, liebe Hörer, lade ich ein, sich die Texte des Katechismus über die Freiheit, die Sie in Nummer 1730 bis 1748 finden, nochmals in Ruhe durchzulesen. Vielleicht können Sie sich die Frage nach Freiheit und Verantwortung diesmal ganz konkret für das eigene Leben stellen. Was bedeutet Ihnen die Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes? Wo erleben Sie Konflikte? Wo fühlen Sie sich unfrei? Bei Ihnen allen bedanke ich mich und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal in unserer Katechismusreihe wieder mit dabei sind. Wenn Sie unsere Sendung noch einmal hören möchten, dann gehen Sie einfach auf die Internetseite www.horeb.org. Dort können Sie die Sendung als Podcast anhören oder als Download auf dem eigenen Computer speichern. Wir freuen uns auch, wenn Sie die Sendung an Angehörige und Freunde weitergeben. Wer keinen Zugang zum Internet hat, kann natürlich das Angebot unseres CD-Dienstes nutzen und eine kostenlose Audio-CD bestellen. Das letzte Wort gehört wie immer Gott bzw. dem Gebet. Wir bitten Herrn Pfarrer Dr. Volker Hildebrand um seinen Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.